Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und ja, es ist Leipziger Buchmesse und da haben wir uns natürlich für euch wieder was ganz Besonderes ausgedacht, denn wir sind jetzt nicht nur 3 süße Jahre alt geworden, sondern passend zum Gastland Norwegen, was ja ganz weit im Norden liegt, haben wir uns eine Autorin eingeladen, die auch aus dem Norden kommt. Ja, an dieser Einleitung habe ich ganz lange gesessen. Und damit begrüße ich ganz herzlich natürlich Sarah, wenn kann es anders sein, und natürlich nicht weniger Ela Meyer. Hallo Ela, hallo Sarah, wie geht's euch heute?
Hallo Marianne, hi. Ja, ich bin voller großer Vorfreude. Nicht nur Buchmesse, wie du schon sagst, sondern wir haben zum zweiten Mal die Autorin live bei uns zu Gast und dürfen sie mit Fragen löchern. Das ist immer ein ganz besonderes Ereignis für mich, finde ich. Ich freue mich sehr. Hi Ela.
Hallo, ja, ich freue mich auch total, dass ich hier bei euch sein darf und fühle mich total geehrt und bin neugierig, was so passiert jetzt.
Ja, neugierig sind wir natürlich auf deine Antworten, denn es wird heute um nicht nur ein Buch gehen. Naja, gut, bei uns geht es ja öfter mal um mehrere Bücher unserer Autorin. Denn ja, du hast mittlerweile 2 Bücher veröffentlicht im Goya Verlag. Das erste 2022, es war schon immer ziemlich kalt. Und das zweite mit dem Namen Furchen und Dellen erschien 2024 in eben jenem Verlag. Aber bevor wir uns der Lektüre widmen, ist es bei uns gang und gäbe, dass wir die Autorin einmal vorstellen. Und da ist es natürlich für uns heute sehr angenehm, dass wir da nicht ein, naja, Monolog halten wir ja eh nie, ne, Sarah, wir kommen schnell immer ins Gespräch und schweifen gerne mal ab. Nein, heute kann die Autorin sich selbst einmal vorstellen. Und zwar ist es ja so, du kommst ursprünglich aus Friesland, wohnst jetzt aber im wunderschönen Barcelona, von wo aus wir auch gerne gerade mit dir sprechen dürfen. Wie kam es dann, dass du nach Barcelona gezogen bist, Ela?
Ach, das war gar nicht so richtig geplant. Also ich wollte eigentlich immer mal nach Portugal ziehen und das war schon über 15 Jahre her, ich glaube 17 fast. Nach so einem wirklich harten Winter in Norddeutschland, zu der Zeit habe ich in Hamburg gewohnt. Oh, ich bin im Winter immer in solche Löcher gefallen und habe gedacht, das geht nicht mehr. Also ich halte das nicht mehr aus und habe mir tatsächlich dann einen Bus gekauft und bin los. Und dann erst meinen Freund in Valencia besucht und da dann auch eine Weile geblieben und von da aus nach Barcelona und dann irgendwie da auch hängen geblieben. Also es war auch gar nicht so der Plan, ich bleib jetzt da fest. Also wie diese Dinge dann halt manchmal passieren, dann lernst du halt Leute kennen und hast da Freundinnen und irgendwelche Projekte und einen Job und ja, dann bleibst du erstmal und dann bleibst du erstmal noch ein bisschen und ja, und irgendwann, genau, sind es dann halt plötzlich super viele Jahre.
Du bist also ein Sommermensch, ja.
Ja, weiß ich gar nicht. Also mir ist es im Sommer viel zu warm. Ich bin im Sommer oft in Norddeutschland.
Ah, okay, das und Beste von beiden Welten sozusagen.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das Licht ist es. Also dieser Mangel an Licht, der mich einfach fertig macht. Also ich kann die Dunkelheit gar nicht so gut haben. Was natürlich in Norddeutschland schwierig ist im Winter. Und hier ist es zwar im Winter jetzt auch nicht super warm, aber du hast halt Sonne und Licht die meiste Zeit, ne? Und keine Ahnung, es ist um 6 immer noch hell dann im Januar und das ist total angenehm.
Ich sitze hier komplett im Dunkeln, ich habe immer meine Schreibtischlampe an, also bei mir sieht es immer aus wie in so einem Vampirgrab.
Richtig, ja.
Bei Sarah ist, also du hast irgendwie eine Lampe an, ne? so ein Raumlicht, genau, und eine Kerze. Und bei Ela ist es tatsächlich taghell, also das färbt jetzt.
Also das ist aber auch eine Lampe.
Achso, aber es ist schon... Aber es ist schon hell noch bei dir, also es wirkt so tageslichtmäßig, genau.
Ja, beides. Ich habe aber auch eine Lampe, weil es sonst hier in der Ecke zu dunkel ist. Aber ja, ich gucke raus und es ist hell.
Mhm. Ich bewundere ja immer alle Leute, die so in die Sonne gehen können. Ich gehe da 2 Minuten in die Sonne und bin rot und kriege Kopfschmerzen. Also ich bin wirklich so ein Vampir und muss immer im Schatten bleiben. Ja, schön. Und ist es dann auch so, kann man sagen, dass dieser Umzug auch Einfluss auf deine Schreiber hat? Weil wenn du jetzt seit über 10 Jahren schon in Barcelona wohnst, würde ich jetzt daraus schließen, dass da auch deine Werke entstanden sind oder ist es davon unabhängig?
Doch, die sind hier entstanden, auf jeden Fall. Und also ich hatte auch erst eine Schreibgruppe, es war ganz gut, beim ersten Buch. Mhm. Im Goethe-Institut haben wir uns immer getroffen in Barcelona und ich glaube, es war halt auch für mich nochmal dann gut, eben diesen Kontakt zu auf Deutsch Schreibenden zu haben, weil das Deutsche, also ich unterrichte zwar Deutsch als Fremdsprache, das heißt, ich habe viel Kontakt mit der deutschen Sprache, aber im Alltag halt nicht immer unbedingt. Und habe auch viele Jahre nur auf Spanisch eigentlich gelesen und habe dann, als ich selber mehr wieder geschrieben habe, angefangen wieder mehr auf Deutsch zu lesen. Im Goethe-Institut gibt es jetzt eine super gute Bibliothek oder schon lange. Und konnte da halt dann auch viel auf Deutsch, dann überall Bücher ausleihen und die auf Deutsch lesen. Und das hat mir beim Schreiben dann wiederum auch total geholfen, nochmal wieder anders in den Rhythmus zu finden, weil die Sprachen ja doch unterschiedlich sind. Und gerade bei dem ersten Buch habe ich gemerkt, dass ich dann doch nochmal viel so immer wieder ins Spanische abgedriftet bin und oder halt mir Wörter manchmal nicht oder Ausdrücke nicht so geläufig waren erst oder eingefallen sind. Und was jetzt gerade einfach gar nicht mehr so ist, weil ich einfach die ganze Zeit auf Deutsch lese, im Ohr die meiste Zeit. Ja.
Aber ist ja eigentlich schön, oder? Wenn man schon in der Sprache dann so denkt. Also ich finde das cool.
Ja, also auch nur phasenweise dann. Also es gibt auch Phasen, wo ich mich rausziehe aus allem und zurückziehe und dann wirklich viel arbeite und ansonsten Deutsch unterrichte und auch gar nicht so viel Kontakt jetzt mit Spanisch oder mit Katalan habe. Aber zu der Zeit war es so, dass ich wirklich ganz, ganz viel auch, ja, genau, mit Spanisch zu tun hatte oder auf Spanisch auch bei der Arbeit zu tun hatte.
Genau, du hast gerade erzählt, du hast ja die Schreibgruppe gehabt, hast am Goethe-Institut dich da auch mit Menschen ausgetauscht, dir Bücher ausgeliehen. Gab es denn bestimmte Bücher oder auch AutorInnen, die dich beim Schreiben dann inspiriert haben oder auch andere Medien, wo du konkret drauf zurückgegriffen hast? Oder war das eher so eine Gemengelage, nenne ich es mal?
Ich glaube, es war, als ich diese Bibliothek entdeckt habe, erstmal, ich sage jetzt nicht wahllos, war es natürlich nicht, aber es war einfach so mit ziemlicher Gier mich drauf gestürzt und super viel einfach gelesen. Und das Gute ist halt, dass sie halt auch immer wieder relativ aktuelle Werke da haben. Ich weiß, Anke Stelling hat mich ziemlich begleitet zu der Zeit, Karen Duwe und ach, ich weiß gar nicht gerade. Es waren mehrere. Es ist einfach schon ein paar Jahre her.
Ja, na klar.
6 Jahre her. Ich weiß, Lucy Fricke auf jeden Fall war dabei.
Ja, ich finde das immer total spannend, weil es gibt ja dann irgendwann auch dieses Initial, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Geschichte im Kopf, ich habe einen Gedanken. Und kannst du dich noch an den Moment erinnern, weil du sagst ja, ne, wie du sagst, es ist wirklich schon eine Weile her, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt das Projekt, wie, also ich bin jetzt schon dabei, so ein bisschen auf deinen Erstling, es war schon immer ziemlich kalt überzuleiten, wo du sagst, das will ich jetzt zu Papier bringen. Sind da mehrere Geschichten, Ideen in deinem Kopf zu der Zeit gewesen? Oder war das eine Geschichte, die sich, sage ich mal, über einen längeren Zeitraum schon manifestiert hat in deinen Gedanken?
Es hatte super lange Vorlaufzeit. Also ich habe schon ziemlich lange immer wieder mal geschrieben, aber gar nicht so mit dieser Intention, ich veröffentliche jetzt was oder so zielgerichtet. Und das war in dem Jahr, als ich nach Spanien dann gezogen bin oder dann in Barcelona gelandet bin. Und da habe ich eine Zeit lang dann in dem Bus gewohnt und hatte einfach auch noch nicht wirklich viel Kontakte und war so mit meiner Hündin und in diesem Bus und was natürlich jetzt in dem Buch auch teilweise vorkommt, so das Setting. Und da sind so die ersten Entwürfe entstanden und die ersten Personen, so diese Autowerkstatt gab es dann. Und dann habe ich relativ viel dazu geschrieben und es dann aber zur Seite gelegt, aber es war natürlich so im Kopf noch drin und habe dann Jahre später wirklich in so einem Anfall richtig viel dazu geschrieben, so die erste Fassung, die sich dann nochmal wieder komplett geändert hat und dann nochmal wieder geändert. Also ich bin tatsächlich eine Vielschreiberin, die dann auch viel rausstreicht und ich versuche eigentlich immer so ein bisschen Zeit- und energiesparender zu arbeiten und nehme mir das jetzt gerade fürs nächste Projekt vor, im Voraus mehr zu planen, aber ich glaube, es funktioniert bei mir einfach nicht. Also ich brauche das so, dieses mich auch hineinzustürzen und rumzuprobieren ganz viel.
Es ist ja auch ein Prozess, ne? Also das Schreiben ist ja ein Prozess und während des Schreibens, denke ich, passiert ja auch einfach so viel. Die Charaktere entwickeln sich und die Geschichte natürlich dann auch. Und dann hat man ja manchmal, glaube ich, auch einfach Themen, die dann auf einen zukommen, die man gar nicht planen konnte in dem Sinne, ne? Ja, verständlich. Ja, da will ich, wie gesagt, schon ein bisschen näher auch auf deinen Erstling eingehen. Es war schon immer ziemlich kalt. 2022 im Goya Verlag erschienen. An der Stelle eine warme Empfehlung von meiner Seite, weil ich habe dieses Werk vor 2 Jahren rezensiert. Darüber bin ich auf die Ela aufmerksam geworden. Ich kann es euch an der Stelle einfach nur empfehlen, wenn ihr Lust auf einen Roadtrip habt. Weil das ist genau das Thema, was mich gekriegt hat, weil ich liebe Roadtrips. in Romanen wie auch im Film. Und ein zentraler Punkt dieses Romans ist ja vor allem auch die Freundschaft. Du schreibst über Freundschaften im Erwachsenenalter, die sind ein zentrales Thema. Warum hast du dich entschieden, diesen Übergang zu wählen zwischen der Jugendfreundschaft und dieser Erwachsenenrealität, die du da so intensiv beleuchtest?
Oh, gar nicht so einfach. Warum habe ich das gewählt? Ich finde es einfach, oder ich habe es selber so erlebt in dem Alter, also die ProtagonistInnen sind ja so Mitte, Ende 20, dass ich da quasi in meinem Freundeskreis nochmal viel entwickelt hat und wir uns sehr unterschiedlich auch entwickelt haben. Also viele hatten halt dann ihre Ausbildungen abgeschlossen oder haben so ihre ersten Entscheidungen lagen schon hinter ihnen und haben dann nochmal überlegt, was will ich jetzt machen oder haben eine Familie gegründet oder sind weggezogen nochmal. Also irgendwie war es auf jeden Fall in meinem Umkreis ein Alter, wo sich bei vielen nochmal was entschieden hat auch und wo sich teilweise auch dann Wege getrennt haben, so im Guten und teilweise nicht ganz, naja, doch, eigentlich meist im Guten, weil es ist halt einfach so und es ist ja auch völlig okay, dass sich Wege auseinander entwickeln. Und häufig ist es ja auch so, dass sie sich dann irgendwann wieder aufeinander zuentwickeln. Das habe ich auch erlebt. Und ich finde das aber so spannend, diese Phase. Es ist ja wie so eine zweite Pubertät nochmal oder so halt 10 Jahre später oder 15 Jahre später nochmal dieses okay und jetzt gehe ich wirklich nochmal ins Erwachsenenleben. Was will ich mit dem Rest meines Lebens jetzt, um das ganz groß zu sagen, machen oder jetzt mal ganz in Ernst, was will ich eigentlich? Vorher ist es ja mehr wie so eine Generalprobe, so habe ich das erlebt auch, ne? Und ohne sich festlegen zu wollen. Und gerade bei mir war es auch so, dass zu der Zeit, ich glaube, ja, ich war so, ja, wie alt war ich, 26, glaube ich, da haben, ich glaube, wirklich 70% meiner Freundinnen Kinder bekommen. Mhm. Das war halt für mich einerseits total spannend, das mitzuerleben und habe auch versucht, mich da einzubringen und bin auch Tante geworden zu der Zeit und fand das total super auch. Und gleichzeitig bedeutet es aber natürlich eine komplett andere Lebensrealität. Weil ich habe zu der Zeit nachts gearbeitet zum Beispiel. Das heißt, wir hatten einen anderen Rhythmus. Und mir ist Jahre später aufgefallen, ich habe mir zu der Zeit meine Hündin irgendwie angelacht und scheinbar so als Kompensation oder so und bin auf dem Wagenplatz gezogen. Und also es passiert nochmal ganz andere Sachen zu der Zeit, wo sich dann auch tatsächlich unsere Leben auch teilweise sehr auseinanderentwickelt haben. Und was halt auch schade war, gleichzeitig ist viel Neues passiert und sind neue Leute hinzugekommen. Ich finde es wirklich einfach eine super spannende Zeit.
Ich finde das spannend, dass du das gesagt hast mit dieser zweiten Pubertät, weil ich kann mich erinnern, das trifft's wirklich sehr gut. Als ich das Buch gelesen habe, musste ich mich manchmal daran erinnern, dass die Protagonistinnen in diesem Buch wirklich schon Mitte, Ende 20 sind, weil manchmal hat man ja wirklich diese Dialoge dann auch gehabt, wie man die wirklich aus der Pubertät kennt, so mit 17 und diese Thematiken wieder aufflackern, wo man so denkt, okay, ja stimmt, das kenne ich ja noch, ne? Und ich glaube, zweite Pubertät trifft es an der Stelle wirklich auch ganz gut. Dann hast du dich, wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, hast gerade auch, als du über dein Leben in Barcelona geredet hast, das auch schon angesprochen, ist wie gesagt diese Form des Roadtrips, der sich durch den Roman zieht. Ist es dann praktisch deine eigene Realität, die da entscheidend war, dass du dich für dieses Stilmittel auch entschieden hast, weil es ist ja praktisch diese äußere Reise, die sich als Metapher auch für die innere Entwicklung der Figuren irgendwie widerspiegeln lässt, finde ich. Also es war einmal diese Reise von außen, die mit dem Bus unternommen wird und dann hat man ja aber auch diese innerliche Reise der Figuren erlebt. Genau, war das eine bewusste Entscheidung oder wie kam die Idee mit dem Roadtrip, also dass die wirklich diese Reise auch unternehmen zustande?
Das kam tatsächlich später dazu. Das war in der ersten Fassung gar nicht so angelegt erstmal. Und ich habe dann aber gemerkt, dass es ein sehr dankbares Format ist, gerade für ein Debüt, weil ich habe halt quasi so Stationen genommen auf der Reise, also halt ne, dann einzelne Städte oder Regionen, in denen sie sind und wusste ungefähr, was ihre innere Reise wird und konnte es dann quasi ganz gut strukturieren. Und das hat mir beim Plotten total geholfen. Und ich glaube, es hatte tatsächlich praktische Gründe auch viel beim Schreiben. Und es ist aber natürlich auch dann noch die besondere Dynamik zwischen den dreien, wo ich gedacht habe, das passt ganz gut, weil ich wollte die drei auf engen Raum haben und über einen längeren Zeitpunkt, dass sie halt nicht ausweichen können, dass sie wirklich dazu gezwungen werden, sich miteinander auseinanderzusetzen und ihre Themen zu besprechen. weil ja tatsächlich viel Redebedarf eigentlich da war und sie über Jahre offensichtlich es nicht hinbekommen haben, über bestimmte Themen zu sprechen. Und das ist natürlich dann eine Situation, wir kennen das ja vielleicht alle so ein bisschen auf Reisen, auf engen Raum, selbst mit den allerbesten FreundInnen, wird es manchmal einfach auch eng und schwierig oder die Konflikte ploppen dann auf. Und das war natürlich auch was ich wollte und wovon das auch so ein bisschen lebt, ja, die Geschichte.
Ja, absolut. Also niemand kommt weg und in der Handlung sind ja tatsächlich alle drei mehr oder weniger an einem Scheidepunkt im Leben und das kocht dann so nach und nach hoch. Fand ich tatsächlich auch total spannend, das mitzuerleben auf dieser Reise direkt im Bus. Fand ich total spannend, ja. Ich habe es auch in meinem Sommerurlaub gelesen, auch als ich unterwegs war. Das hat auch sehr gut gepasst.
Ah ja, ja. Schön. Fand es auch nochmal spannend, Marianne, was du vorhin sagtest mit den Dialogen, dass sie halt so wie Teenies klingen so ein bisschen. Und da habe ich wirklich auch lange überlegt, was für eine Sprache ich ihnen gebe. Und ich habe aber dann selber auch gemerkt, dass ich mit Menschen, die ich seit meiner Jugendzeit kenne, ganz anders spreche als mit Leuten, die ich im Erwachsenenalter erst kennengelernt habe. Also sie verfallen immer wieder in diesen Slang oder in Ausdrücke, die ich mit anderen überhaupt nicht benutze. Also es ist immer wieder wie so ein Zeitsprung nach hinten. Und auch diese Vertrautheit, die du im Jugendalter, also es ist ja nochmal eine ganz andere Art von Intimität, weil du halt zusammen durch die Pubertät gegangen bist. Das ist ja wirklich so persönlich teilweise, was da passiert und so hemmungslos auch und nah und ja, wie wir es später vielleicht gar nicht mehr ausleben. Und deswegen, also es war wirklich auch nicht ganz einfach für mich, diesen Ton teilweise für die Personen zu finden. Und habe dann aber gedacht, ja, sie reden tatsächlich, glaube ich, so miteinander, weil ich es auch selber so kenne, ne?
Ich glaube, das ist aber das, was es ausmacht und was es auch so nahbar macht. Weil, also ich glaube, wenn man sich einfach daran selbst erinnert fühlt, weil das, glaube ich, was ganz Natürliches ist. Also ich muss da auch an einen Freund denken, den ich seit 20 Jahren kenne. Also wir waren auch schon in der Schule zusammen. Der weiß einfach auch Sachen von mir, die sonst niemand weiß. So. Und ja, mit dem rede ich auch anders. Also das ist einfach, glaube ich, ganz normal. Und dann hat man auch Freunde, gerade wenn man die wirklich über einen längeren Zeitraum nicht gesehen hat. Und wenn das wirklich eine ganz tiefe, feste Freundschaft war, dann hat man sich vielleicht auch 5 Jahre nicht gesehen und man sieht sich wieder und es ist genauso, als wenn überhaupt keine Zeit verstrichen ist. Also ich glaube, das ist was ganz Normales und ich glaube, dass es das tatsächlich auch ist, was deine Bücher so nahbar macht. Also, dass man sofort drinne ist im Thema. Das ist mir bei dem Erstling wie auch bei Furchen und Dellen aufgefallen. Ich habe so einen Grenzwert an Seiten von einem Buch. Wenn ich dann nicht drinne bin, dann lege ich es weg, weil ich kann mir das nicht. Also früher ging das nicht, da habe ich mich extrem schlecht gefühlt. Dieses Thema hatten Sarah und ich auch schon mal. Mhm. Aber mittlerweile muss man das tatsächlich machen, wenn man gewisse, also ja, gerade in der Recherche oder so, wenn man auch ein gewisses Pensum schaffen möchte. Und ich glaube 40, also manchmal noch 100 Seiten, aber wenn es dann nicht ist, dann lege ich es weg. Und ich glaube, bei dir waren es, ja, ich glaube, ich weiß noch genau, Furchen und Dan habe ich im Zug angefangen. Und es war wieder, man war drinnen einfach. Wie ging es dir, Sarah? Aber wir sind noch gar nicht bei Furchen und Dänen. Ich habe schon wieder zurückgegriffen. Ich war mit dem ersten noch gar nicht fertig. Weiter, das waren wir noch zu Ende und dann geht's weiter, weil da habe ich nämlich noch eine kleine Frage. Und die geht aber auch so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht haben wir das jetzt auch schon angeschnitten. Und zwar ist es auch, glaube ich, dieser Sprachlichkeit zu verdanken, dass diese Leichtigkeit, dieser Humor, den du auch immer mit drin hast, gemixt mit sehr ernsten Themen, ich werde das jetzt nicht ansprechen, von es war schon immer ziemlich kalt, damit ihr euch das Buch gefälligst noch selber holt und hier nicht schon alles über uns erfahrt. Ja, das ist für mich jetzt so, du hast auch schon wunderbar erklärt, eine Sache, die das, glaube ich, gut schafft, diese Balance zwischen der Melancholie und dem Humor auch zu halten, den die Bücher haben. Aber was war für dich da auch die Herausforderung, dass du das so halten kannst? Du hast gerade schon gesagt, du hast lange überlegt, was du den Figuren für eine Sprache gibst. Gab es dann noch andere Bausteine, die dich da sehr beschäftigt haben, um ja nicht zu sehr in die eine oder auch andere Seite abzudriften? Ich stelle mir das halt sehr schwierig vor oder ja, als eine größere Herausforderung auch.
Bei dem Buch war es ganz selbst, es war ganz anders als beim zweiten. Also ich habe super viel Musik dabei gehört, das mich so in die Stimmung immer gebracht hat. Also je nach Szene auch so unterschiedliche Musikstücke. Und ich war irgendwie total auf Adrenalin bei diesem Buch immer beim Schreiben. Also ich kann es gar nicht genau schreiben. Es war so ein bisschen wie wenn man verliebt ist oder sowas. Also so eine Aufgeregtheit, so eine innere. Und also gerade bei der letzten Fassung, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt weiß ich genau, wo es lang geht, jetzt kenne ich die total gut und ich mag die, auch wenn sie mich total nerven manchmal. Und wir sind Friends und wir halten zusammen. Also wir müssen da jetzt zusammen durch. Also so ein Gefühl war das. Und wir reißen jetzt diese Reise runter und gehen durch. Also ich glaube, ich bin da so super doll mitgegangen, emotional auch. Und also ich weiß auch von vielen Kolleginnen, also das Schreiben funktioniert ja auch häufig tatsächlich so irgendwie, dass du beim Schreiben da irgendwie halt sehr mit reingehst oder mitholst oder sonst was, weil ja, also für mich funktioniert es tatsächlich und ich glaube für viele andere auch. Und das war für mich eine neue Erfahrung, dass es wirklich so, so doll war. Und ich glaube, deshalb, ja, was du meinst, dieses, das zu halten, also diese Stimmung, ich konnte immer ganz, ganz gut wieder in diese Stimmung reingehen. Und es ist ja auch so, auch wenn du dann vielleicht mal 2 Tage keine Zeit hast zum Schreiben, du nimmst das ja mit. Es begleitet dich die ganze Zeit und keine Ahnung, du warst mitten in der Nacht auf und irgendwie dir fällt was ein und du musst das schnell aufschreiben oder versuchst es dir zu merken, vergisst es natürlich, aber es ist natürlich immer präsent und die Personen sind die ganze Zeit bei dir und irgendwie du siehst, keine Ahnung, eine Möwe und dir fällt was ein, ah, das irgendwie passt zu der Szene und irgendwelche Lappalien im Alltag, die du sofort dann im Text nochmal unterbringen kannst. Und ein Teil ist ja auch nur das Schreiben selber. Ein Großteil ist, glaube ich, tatsächlich dieses ganze Setting, das du mit dir rumträgst und dieses, ja, das ist wie so eine Wolke, die ganze Zeit um dich rumwabert.
Du hast gerade was angesprochen, was ich auf jeden Fall euch an der Stelle für das Buch mitgeben möchte. Denn ihr kriegt nicht nur eine Geschichte, sondern am Ende kriegt ihr auch noch eine Playlist. Die hast du nämlich mit abgedruckt. Das sind dann wahrscheinlich auch die Lieder, die du während des Schreibens auch gehört hast, oder?
Ja, einige. Also es sind die Lieder, die im Text vorkommen vor allem. Weil die drei hören halt auch die ganze Zeit Musik. Und ich gucke gerade auf die Liste. Und ja, aber ich habe viel davon auf jeden Fall auch gehört. Und habe natürlich immer, wenn ich die drei ein Lied hören lassen habe, das auch selber nochmal gehört, ob es denn passt. Oder manchmal auch umgekehrt, habe was gehört und habe gedacht, ach, das passt doch in die Szene.
Fand ich auf jeden Fall eine total schöne Idee, gerade wenn man diese Buchmelancholie hat, ne? Wenn man so ein Buch zu Ende hat, man will es zu Ende haben, aber eigentlich auch nicht. Und dann ist es zu Ende und dann sitzt man irgendwie da und denkt so, meh.
Die Verlegerin, die Idee hat, das war gar nicht meine, war aber auch sehr dankbar dafür.
Ja, dann lieben Gruß raus an die Verlegerin. Das war eine sehr, sehr schöne Idee, weil dann kann man sich da so ein bisschen aus der Melancholie, aus der Buchmelancholie des Beendens des Buches rausholen und das so langsam ausfäden lassen, finde ich. Das ist irgendwie ganz charmant. Charmant gelöst an der Stelle.
Danke.
Dann würde ich doch mal gleich ganz frech überbringen zum zweiten Buch, Furchen und Dellen mit dem Namen. Und da haben wir uns überlegt, bevor wir jetzt in die Fragerunde reingehen, ihr habt uns das ja auch mitgeteilt, dass ihr es schön findet, wenn ja mehr gelesen wird bei uns, wenn wir hier nicht nur so rumerzählen, sondern wenn auch mal was gelesen wird und wenn wir uns schon jemanden einladen, dachten wir, dann kann derjenige das ja auch gleich machen, beziehungsweise natürlich diejenige. Und das machen wir nicht nur deswegen, weil wir Arbeit auf Ela abwälzen wollen, sondern weil wir natürlich auch gespannt sind, welchen Teil sie sich dann aus ihrem Buch rausgesucht hat. Das wissen wir nämlich selber nicht und da bin ich sehr gespannt drauf. Deswegen jetzt erstmal viel Spaß mit Ela.
Danke. Also ich lese aus dem 4. Kapitel und zwar so einen kleinen Auszug und springe auch zwischendrin. Und zum Setting, genau, die Protagonistin heißt Chris und ihr Opa ist gerade gestorben. Und die Personen, die genannt werden, sind Doro, das ist ihre ehemals beste Freundin, Antonia, auch ehemals gute Freundin und Rafa, auch ehemals guter Freund. Es ist die Nacht, in der Nacht nach dem Tod des Opas. Ich sah auf mein Handy, es war 5:00. Ich hätte zu gern mit jemandem über den Tod meines Opas geredet. Doro hätte verstanden, wie es mir ging, hätte mir dieses Flattern, das die Traurigkeit verdrängte, erklären können. Sie kannte mich und hatte meinen Opa gekannt, wusste, wie viel von ihm in mir war, wie seine Sicht auf die Welt, die meine geprägt hatte, wusste, dass sein Blick auf mich zu meinem Maßstab geworden war. Doro hätte gewusst, was in mir vorging. Sie hätte dem Gefühl einen Namen geben können. Ich muss mit euch reden, hatte Doro damals vor über 6 Jahren gesagt, und war mit der Kaffeekanne aus der Küche hinüber zu Antonia und mir ins Wohnzimmer geeilt. Sie schenkte uns ein, setzte sich jedoch nicht zu uns aufs Sofa, sondern blieb mittig vor uns stehen. Wie ihr wisst, wünsche ich mir irgendwann ein Kind. Wir haben ja schon früher darüber geredet und auch darüber, dass ich euch gern dabei hätte. Und jetzt will ich nicht länger warten. Ich werde nicht jünger, die Zeit rennt. Beim Reden fruchtelte sie mit den Armen, zerrte an ihren Fingern, die Augen aufgerissen. Was meint ihr? Bessere Co-Eltern als euch kann ich mir nicht vorstellen. Euch vertraue ich mehr als sonst jemandem. Wir kennen uns schon ewig und wissen, was wir aneinander haben. Seit 20 Jahren wohnen wir zusammen. Ihr seid meine besten Freundinnen, mehr noch. Ihr seid meine Familie und damit auch die Familie meines zukünftigen Kindes. Doro lächelte Antonia und mich an und hielt sich den Bauch, als würde darin bereits ein Embryo schwimmen. Ich sah zu Antonia hinüber, die aufrecht neben mir saß, deren Rücken immer kerzengerade war. Schließlich praktizierte sie seit Jahren Kampfsport und zog jeden Tag, egal bei welchem Wetter, ihre Bahn im See neben der Autobahnbrücke. Als nächstes strahlten sie und Doro sich an, beide mit Tränen in den Augen. Offensichtlich surften sie auf derselben Welle, während ich ein verkrampfter Knoten gegen meine Panik anschluckte. Es stimmte, Doros Kinderwunsch war nichts Neues, genauso wenig wie ihre Idee, uns als Elternkollektiv zu versuchen. Meine in der Vergangenheit mehrfach geäußerten Zweifel, dass mir die Verantwortung für ein Kind Angst mache und ich mich nicht als Teil eines solchen Projekts sehe, hielten Doro nicht davon ab, mich erneut einzubeziehen. Ich hatte immer gehofft, dass dieser Moment nie kommen, sie ihre Idee nie in die Praxis umsetzen würde, wollte mich nicht entscheiden müssen. Rafa wird der Samenspender und macht als gleichberechtigter Vierter mit, legte Doro noch einen drauf und Antonia neben mir machte wow. Rafa als Samenspender war auch keine Überraschung. Schon vor 1 oder 2 Jahren hatte er sich als solcher angeboten, woraufhin Doro erwidert hatte, sie müsse darüber nachdenken. Das Nachdenken war offensichtlich abgeschlossen und hatte zu einem Ergebnis geführt, das mich überrollte. Als Doro mich nun ansah, dimmte ihr Strahlen. Meine Nichtreaktion war schuld daran, das war mir klar. Sie wusste genau, dass ich mich nicht nach einem Kind verzehrte, ich nicht diesen tiefen Wunsch nach einem Baby in mir verspürte, diese Sehnsucht, die andere dazu trieb, Energien, Gelder und Risiken auf sich zu nehmen. Obwohl sie und ich die gleiche Sozialisation durchlaufen hatten, wir den gleichen Werbebildern, die unser Sehen fütterten, ausgesetzt waren, obwohl wir beide von Mutterfreuden, Elternliebe und Babyglück gehört, gelesen und erzählt bekommen hatten, unterschieden sich unsere Wünsche. Schon immer hatte mich die Möglichkeit der Reproduktion, die mein Körper mir bot, erschreckt. Sie reizte mich genauso wenig wie die rein theoretisch in meinem Körper angelegte Möglichkeit, Ballett zu tanzen, auf Berggipfel zu klettern oder mich auf Skiern von eben jenen in die Tiefe zu stürzen. Ich sagte Doro, ich müsse mir ihren Vorschlag durch den Kopf gehen lassen. Auch wenn sie sich vermutlich eine andere Reaktion erhofft hatte, nickte sie. Dann schmiss sie sich zu uns aufs Sofa, nicht neben mich, sondern neben Antonia, was nachvollziehbar war. Auch ich hätte sie an Doros Stelle gerade lieber gehabt als mich. Antonia hörte gar nicht mehr auf zu strahlen und wirkte, als würde sie am liebsten gleich loslegen mit dem Wickeln und Schuckeln, dem Füttern und nächtlichen Herumgetrage. In aller Förmlichkeit versprach sie Doro ihre uneingeschränkte Hingabe und Zuwendung dem Kind gegenüber, sprich, sie würde dabei sein. Doros Euphorie auf Antonias Zusage hin erhöhte den Druck auf mich. Die beiden umarmten sich, öffneten einen Sekt und während unsere Gläser aneinander klirrten, wuchs in mir der Widerstand. Ich befand mich auf der entgegengesetzten Seite einer Kugel, die wir hintereinander oder voreinander umkreisten. Erst wenn eine von uns die Richtung änderte, würden wir wieder zueinander finden. Doch meine imaginierten Füße weigerten sich, stehen zu bleiben und umzudrehen, und so wanderten wir 3 oder 4, wenn ich Rafa mitzählte, im traurigen Gleichschritt voreinander her, ohne uns je erreichen zu können. Ich zweifelte nicht daran, dass Antonia ein Gewinn für das Kind sein würde, genau wie sie einer für Doro und für mich gewesen war. Die ersten Jahre hatten sie und ich wechselnde Mitbewohnerinnen gehabt, erst als Antonia einzog, war unsere WG komplett gewesen. Zwischen Doro und mir hatte sich über die Zeit ein recht ruppiger Tonfall etabliert. Antonia war nie ruppig, weder zu uns noch zu sonst jemandem. Und wenn ich in ihrem Beisein schlecht gelaunt meinen Frust an Doro oder Rafa ausließ, wenn ich über die NachbarInnen, meinen Opa oder Timo zeterte, fühlte ich mich doppelt schlecht. Doro tat gut daran, Antonia zu fragen, ob sie dabei sein würde. Ich hingegen würde mit meinen Launen ein Wagnis für das Kind und den Familienfrieden darstellen. An mir würde das Projekt scheitern, da war ich mir sicher. Die Verantwortung für ein Kind machte mir Angst. Ich machte mir Angst bei der Vorstellung, eine Elternrolle übernehmen zu müssen.
Ja, vielen Dank für diesen Auszug, für diese sehr spannende Textstelle. Es ist, glaube ich, eine der, ja, doch wichtigsten, glaube ich. Also es ist die Stelle, wo die Protagonistin ja das Thema aufgreift, Kinder kriegen in einem dreipersonalen Familienmodell. Da würde ich gleich mal mit einsteigen, was tatsächlich auch eine meiner ersten Fragen ist. Was hat dich dazu bewogen, in diesem Roman diese alternative Form der Familie auch in den Fokus zu rücken?
Also zum einen, weil ich denke, dass die klassische Kleinfamilie, wie sie immer wieder propagiert wird oder jetzt ganz aktuell ja auch im AfD-Wahlprogramm propagiert wird, einfach eine patriarchale Form ist, die durchbrochen werden muss, die häufig nicht funktioniert, was einfach eine isolierte Form ist, also vom Rest der Menschen, was Menschen, also nach außen hin isoliert, wo Kinder zurückgeworfen werden auf ihre Eltern auf ihre Rollen und reingestopft werden in Rollen, denen sie häufig gar nicht gerecht werden können. Also ich glaube schon, dass es auch funktionieren kann. Also ich kenne auch Beispiele, wo es super läuft und alle auch zufrieden sind. Und ich glaube aber, dass es total wichtig ist, und das ist ja auch etwas, was immer mehr passiert, dieses Modell in Frage zu stellen und nach Alternativen zu suchen und vor allem Wege zu ebnen, damit es leichter ist. Damit es zum einen auf legalen, juristischen Wege leichter ist, andere Formen auch zu leben, dass es gesellschaftlich akzeptierter wird, andere Formen zu leben. Und ich glaube auch, dass sehr viele, sowohl Erwachsene als auch Kinder, davon profitieren können, wenn Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt wird, Care-Arbeit anders verteilt wird und ja generell diese Rollen oder diese Erwartungen von außen auch aufgelöst werden können.
Spannendes Thema. Sarah, ich wollte gerade zu dir überleiten. Ich weiß, dass du dich da auch intensiv mit auseinandergesetzt hast, als du das Buch gelesen hast und auch im Vorfeld gesagt hast, dass du dir da viele Notizen zugemacht hast.
Ja, ich finde das total spannend. Also das ging mir bei dem zweiten Roman jetzt noch einmal mehr so als beim ersten, aber trotzdem waren für mich beide Bücher, die so ein Effekt hinterlassen haben. Also deine Figuren oder mit ihren Entscheidungen lösen eher so ein Warum-nicht-Gefühl. Warum? Ich kann doch alles haben. Ich kann doch das aus meinem Leben machen, was ich gerne möchte. Warum nicht?
Das ist schön.
Fand ich richtig toll, so dieses Warum-nicht-Gefühl. Nicht das Warum, sondern warum nicht. Und auch, dass du einfach zeigst, dass ein Freundeskreis, dass Freundschaften so eine Art, ja, wie man immer so schön sagt, Wahlverwandtschaft ist, ne? Also diese klassische Familie, wie du so sagst, Mutter, Vater, Kind, Hochzeit, Haus noch in chronologischer Reihenfolge, ja, hat vielleicht auch einfach ausgedient oder ist eben nicht für jeden Mensch das höchste Ziel, sondern es gibt eben Alternativen. Und das finde ich eben auch total toll, wenn man ein Buch vor sich hat und das dann liest und zuklappt und denkt, schön, ich habe jetzt hier wieder mal meinen Horizont erweitern können. Ne? Und da habe ich mich tatsächlich dann auch gefragt beim Lesen, ist das ein Anspruch, den du dir auch wirklich stellst bei deinen Themen, die du dir suchst, dass du Horizonte erweitern möchtest von deinen LeserInnen? Oder ist das nicht dein Anspruch so an sich bei diesen Themen?
Ich glaube jetzt nicht explizit, dass ich jetzt... Ja, es ist nicht das erste Motiv. Ich freue mich natürlich total, wenn das passiert. Und ich glaube, was mir schon Anliegen ist, andere Lebensrealitäten als die klassischen darzustellen. Und ich bewege mich auch in Kreisen, wo sehr viele verschiedene Lebensmodelle gelebt werden und finde das selber inzwischen mehr, aber gerade in älteren Büchern nicht so häufig. Ja, und es sind halt schon Bücher über Menschen, die mich interessieren oder Bücher, die ich selber auch gerne lesen würde vielleicht. Ja, über Themen, über die ich gerne lesen und wo ich das Gefühl habe auch, es weiß gar nicht, wie es genau in Worte fassen soll, dass es gesellschaftlich einfach an der Zeit ist, dass es reif ist, dass einfach sehr viel Vorarbeit da geleistet wurde und dass es nochmal aber auch, also dass es häufig sehr theoretische Inhalte ja auch sind, die ich aber gerne da nochmal so aufbereiten möchte, dass es für alle nochmal anders lesbar ist oder auch eine Utopie einfach darstellen möchte dann vielleicht oder und auch dieses Thema Freundschaft liegt mir super am Herzen, weil das auch etwas ist, was ich sehr, sehr stark lebe und manchmal schade finde, dass wir so eine Hierarchie haben, dass halt Familie oder romantische Beziehung immer wieder über Freundschaft gestellt wird. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen auch, weil ich finde, es geht wenig so tief wie eine Freundschaft, ne? Und, ja. Oder auch selbst der Begriff Wahlfamilie finde ich auch echt ein etwas unglückliches Konstrukt manchmal, weil ich denke, es wird immer wieder auch an der Familie gemessen. Warum kann Freundin oder Freund oder Freundin nicht für sich alleine stehen? Weil das ist so ein großer Begriff, der so viel beinhaltet und so viel darf und kann. Also es kann Familie, das kann romantische Beziehung, das kann alles in einem sein, also Freundschaft, ne? Und dass sich die Kategorien auch verschieben können oder öffnen können oder gar nicht mehr so stark voneinander getrennt sein müssen. Also ich glaube, das ist tatsächlich mir ein Anliegen, das immer wieder auch aufzuzeigen, dass das möglich ist.
Was ich an der Stelle auch bemerkenswert fand, war im ersten wie auch im zweiten Roman. Im zweiten vielleicht noch ein bisschen stärker, weil das Thema sehr eindringlich war und wir ja zum Beispiel auch mit diesem ganzen Thema Fruchtbarkeit, vor allem wenn diese dann irgendwann nicht mehr da ist, konfrontiert, sage ich jetzt mal mit Absicht, weil es ja heute immer noch so ist. Das ist ja was, damit wird man ja konfrontiert, weil das ist ja was, darüber redet man ja nicht, was eigentlich normal sein sollte. Dass du es trotzdem schaffst, dass es nicht irgendwie jovial daherkommt. So, es gibt ja genug Literatur, da fühlt man sich dann auch so ein bisschen belehrt und kriegt praktisch unterstellt, dass die eigene Lebensrealität nicht die richtige ist und dass man die auf jeden Fall hinterfragen sollte. Aber das Gefühl hat man bei dir nicht. Das war auch sehr schön, jetzt gerade wieder der Textstelle auch anzumerken. Da hatten wir nämlich genau diese Ernsthaftigkeit auf der einen Seite, wo es darum ging, okay, ich möchte jetzt hier schwanger werden und ihr seid alle mit im Boot. Aber dann kam sofort auch dieser Satz mit, ja, mein Körper ist ja auch dafür da, ich könnte ja auch Balletttänzerin werden, aber das mache ich ja auch nicht. Und das hebt das immer so schön auf. Also das lässt es nicht so in so eine biedere Ernsthaftigkeit abdriften, sondern das lässt es dann ja auf so einer Ebene, die es dann greifbar macht und halt dann, ja, ich glaube, Humor ist auch manchmal gut, um noch eine gewisse Distanz dann zu wahren, damit es einen ja nicht so an den Kopf geklatscht wird, um das jetzt mal irgendwie ein bisschen banaler auszudrücken. Und das ist das, was mir dazu auch einfällt, also was ich da sehr schön fand. Also gerade wenn das eine Lebensrealität ist, die einem ja doch, sag ich mal, oder vielleicht vielen Menschen, würde ich jetzt mal unterstellen, doch sehr, sehr fern noch ist, ne, weil die dieses klassische Modell leben. Und klar möchte man gerade denen das ans Herz legen, das vielleicht mal zu lesen, um einfach mal einen anderen Blick zu bekommen, ohne jetzt zu sagen, das, was du machst, ist falsch, was du ja auch gerade gesagt hast. Und das finde ich schon einen krassen Balanceakt, das hinzukriegen. Mhm. Also es ist wirklich schwierig.
Ja, mir lag es gerade bei diesem Projekt tatsächlich auch, also es freut mich total, dass es scheinbar auch geklappt hat. Also lag es mir sehr am Herzen, eben keine Polarisierung herzustellen oder zu provozieren, sondern das ist ja häufig das Problem, dass, keine Ahnung, ich sage, ich bin Vegetarierin und jemand fühlt sich angegriffen oder ich sage, keine Ahnung, ich mag Hunde und kriege dann die Rückfrage, warum magst du keine Katzen? Katzen sind doch viel geiler. Und ich habe mit keinem Wort gesagt, dass ich keine Katzen mag. Also, ne, und das ist ja in ganz vielen Bereichen dieses, ich möchte ein Kind und oder ich werde gefragt, hast du ein Kind? Ich sage nein und sofort ist da eine Spannung da dann ganz häufig. Ne? Warum nicht? Rechtfertige dich mal oder konntest du, also ne, solche Geschichten oder warum lebst du nicht in einer kleinen Familie oder solche Sachen halt. Und mir ging es halt wirklich auch darum, also dass jede Art von Familie, Berechtigung, Konstellation ja auch eine totale Berechtigung hat. Solange es allen gut geht da drin und niemand zu Schaden kommt, ist es ja total super. Und ich will da, oder es steht mir in keinster Weise zu, darüber zu urteilen. Was ich eben finde, dass sich geöffnet werden muss, dass wir halt viel weiter denken müssen oder fern von diesem klassischen Modell lernen müssen, zu denken, was für Beziehungsformen es geben kann. Genau. Und was uns gut tut und wie es uns vielleicht besser gehen könnte auch.
Ja, ja, also du machst es ja auch auf keinen Fall irgendwie beschönigend, ne? Also auch in der Szene, die du vorgelesen hast, da wird ja klar, oh, das ist jetzt der Punkt, da driftet die Freundschaft eben auseinander, droht vielleicht gar dann daran zu zerbrechen, obwohl das wirklich ja eine sehr innige Verbundenheit war. Genauso wie, welche Rolle übernimmt die dritte Person, Antonia. Mhm. Da wird später auch nochmal drauf eingegangen, was sie für Schwierigkeiten hat, wirklich als anerkannter Elternteil da durchs Leben zu gehen. Also das fand ich auch ganz toll. Also du beschönigst die Alternativen, die wir ja so haben, nicht. Was auch nochmal so ein Informationshintergrund ist, finde ich. Das fand ich total schön. Das zeigt eben mehrere Facetten auch. Und ja, auch bei deinen hochemotionalen Themen, Freundschaft oder auch Selbstzweifel oder Zukunftsängste, das wirkte auf mich eben besonders authentisch und hat mich besonders so in Bann gezogen, weil du eben komplett auf Pathos verzichtest, sondern dann eben manchmal eher so ein Fünkchen Humor nach hast oder einfach eine große Lakonie. Also du sagst, so und so ist das, oder die Figuren äußern einfach ganz treffende Gedanken, wo man dann so sagt, ja, stimmt, es ist mir noch nie aufgefallen, aber ja, das trifft es total gut. Und ja, dadurch zieht es einen wirklich total auch rein in die Bücher und man ist total dabei, einfach weil es von Anfang bis Ende total authentisch ist. Das hat mir wirklich total gut gefallen daran.
Wow, danke schön.
Gerne.
Das freut mich total. Da habe ich ziemlich rot gerade.
Sehr, sehr gerne.
Die Chris ist ja auch eine Figur, die so ganz viele Emotionen in sich vereint. Eine Emotion, die sehr stark zum Tragen kommt, auch was mehrere Handlungsstränge in dem Buch betrifft, ist die Wut, die du ihr angedeihen lässt und die sie auch wunderbar auslebt an der Stelle. Was ich sehr ansprechend fand, weil das auch wieder so ein Tabuthema ist, was immer wieder, ja, was einfach nicht zum Tragen kommt. Frauen dürfen nicht wütend sein, schon gar nicht ausrasten. Und eine meiner Lieblingsszenen in dem Buch war, wie sie den Rückspiegel eines Autos abtritt. Das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, wusste ich, weil das so aus dem Nichts kam. Das weiß ich noch, das kam so unerwartet. Und das war auch so wirklich komplett destruktiv und hat keinen Sinn. Also kann man auch jetzt nicht irgendwie großartig entschuldigen. Und das fand ich so schön, weil das was ganz Natürliches war, also was Sarah auch gerade schon schön beschrieben hat, dieses, es wird nichts glorifiziert, was da passiert, sondern es sind einfach wirklich ganz normale Menschen, die wirklich auch Fehler machen und ja, Frauen als Menschen auch extrem wütend sein können und auch ausrasten können. Und diese Energie, die sie in sich anstaut, aufgrund dieser ganzen Thematiken, die in dem Buch behandelt werden, also diese Form des Familienmodells, was wir gerade angesprochen haben, dann diese Wut, die sich durch verschiedene Einflüsse äußert, wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viel verraten, kommt so wunderbar zum Tragen. War das für dich auch im Vorhinein so geplant, diese Thematik der Wut mit reinzubringen, die sich ja wirklich auch durch den ganzen Roman, sage ich mal, durchzieht? Oder ist das im Laufe des Schreibprozesses entstanden, dass sie immer wütender wird?
Doch, das sollte auf jeden Fall ein Thema sein. Also es kommt ja relativ am Anfang schon, ihr Großvater spielt ja eine große Rolle, der jetzt gerade gestorben ist und der immer einen sehr großen Einfluss auf sie hatte und der ihr von Anfang, ja, ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so viel spoilere, aber ich glaube, also es geht viel um familiäre Zuschreibung und ihr wird immer gesagt, du bist wie Opa. Du bist genau wie Opa und Opa war halt super cholerisch, super impulsiv. Und das heißt, dass sie da von Anfang an auch so einen Komplex hat eigentlich schon, dass sie Angst vor ihren impulsiven oder angedichteten, vielleicht auch impulsiven Reaktionen hat. Also dass ihr quasi etwas ja zugeschrieben wird oder eingeschrieben wird, was sie vielleicht auch nicht ist oder ist. Also darum geht es ja auch, herauszufinden für sie, wer bin ich eigentlich ohne meinen Opa oder ohne die Zuschreibung, die mein Opa mir immer mitgegeben hat oder wenn es das nicht gegeben hätte. Ne, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich ja alle. Was weiß ich, dass wir von klein auf, ach ja, du bist ja total sozial und du bist ja immer sowieso und du bist die Sportliche und du bist der, der immer logisch denkt und du bist handwerklich total tough. Du wirst bestimmt mal, keine Ahnung, Ingenieur oder Tischler oder was weiß ich, und dass sie gleich auf so eine Schiene gesetzt werden und dass es auch ganz schwer ist, aus dieser Schiene wieder oder wieder runterzuspringen auch und wie viel Kraft das auch erfordert häufig und Selbstreflexion und Ausprobieren. Und da war das Thema Wut für mich, ja, zum einen, weil es halt eben auch ein Thema ist, das gerade bei ja Frauen eher schwierig ja häufig ist, weil es halt eben nicht so anerkannt ist oder dass sie selber halt auch häufig ja in dem Moment, wo Wut ist, sich schlecht fühlen, weil es ja nicht sein darf. Und darum geht es ja auch viel um Schuldgefühle immer wieder auch und sich selbst in Frage zu stellen.
Ja, sehr, sehr tiefgehende, auch emotionale Themen, ne, die deine Bücher behandeln. Du bist ja mit Furchen und Dellen im Herbst letzten Jahres, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch auf Lesereise gewesen. Hast du denn auf deinen Lesereisen allgemein Momente gehabt, an die du dich noch sehr gerne erinnerst? Oder ja, vielleicht auch was, wo du sagst, wow, das war total crazy, was da passiert ist?
Ja. Tatsächlich, mir fallen spontan zwei Sachen ein, aber beide mit dem ersten Buch war das, mit dem ich total viel unterwegs war. Im ersten Buch gibt es ja eine Mutter, die die Familie verlässt. Und bei einer Lesung kam hinterher eine Frau zu mir, als ich Bücher signiert habe und sagte mir, ich war auch so eine Mutter. Ich habe auch die Familie verlassen und mich hat das total berührt und ich bin dir so dankbar für dieses Buch und ich habe das Buch schon gelesen und dem eine Stimme zu geben und dem Raum zu geben. Und da war ich wirklich auch den Tränen nah, wir beide. Also es war ein ganz, ganz schöner Moment. Also und auch dann zu hören, wenn Leute sagen, ich habe da was mitgenommen, es hat mich berührt, es hat mich abgeholt an der Stelle. Also sowas zu hören ist natürlich, wow, ganz, ganz, ganz groß in dem Moment. Ach, und dann, ich komme ja aus Friesland und ich glaube, ich spreche relativ Hochdeutsch, auch immer wieder dran gearbeitet und habe dann irgendwann aber in Bayern gelesen. Und da sagte dann jemand, du liest so komisch. Und dann habe ich, also fiel mir auch nichts. Ich fühle mich so, also genau, du liest so, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie sowas. Deine Betonung oder du liest so komisch. Und dann meinte ich nur, ey, wer von uns spricht komisch? Also ich meine, ich bin aus Niesland, du bist aus Bayern, wir können jetzt diskutieren, aber kauf dir einfach das Buch und lies es selber. Das klingt nicht so komisch. Konnte zum Glück ganz gut da auch reagieren und das. Aber ich war völlig, also naja, wer von uns redet hier seltsam? Also das ist tatsächlich. Friesland trifft auf Bayern. Also es war eine lustige Situation eigentlich. Also ja. Ich glaube, er fand es nicht so lustig, aber alle anderen fanden es dann auch eher lustig. Und nie sonst wirklich eigentlich vor allem super schöne Situation. Also eben genau, was ich meinte mit dieser Frau, die dann sagte, sie wäre auch so eine Mutter gewesen, das war schon super schön. Aber auch jetzt bei diesem Buch Furchen und Dellen auch immer wieder mal Leute sagen, ja, dass sie halt eins dieser Themen besonders abholen, sei es jetzt dieses mit den familiären Zuschreibungen, dass sie sich da total wiedererkannt haben oder dass sie total froh sind, dass es ein Buch über Wechsel, über Personen in Wechseljahren auch gibt oder das total spannend fanden und es Mut macht, darüber zu reden mehr. Und das freut mich natürlich total. Also es ist dann, beim Schreiben bist du ja relativ isoliert und wurschtelst da vor dich hin. Und ich bin zwar im Austausch auch mit anderen immer wieder, aber letztendlich musst du ganz viel mit dir selber ausmachen und es ist natürlich dann immer die große Frage, kann überhaupt irgendjemand da draußen was damit anfangen? Verstehen die mich überhaupt? Wissen die überhaupt, was ich sagen will? Oder es spielt sich das alles nur in meinem Kopf ab? Das ist schon, ja, auf jeden Fall dann total schön, so ein Feedback zu bekommen oder von euch beiden jetzt auch gerade. Das ist super.
Ja, ist schön. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, was ich auch total beeindruckend finde, also zwischen deinem Debüt und dem jetzigen Roman Furchen und Dellen sind ja nur 2 Jahre vergangen. Da habe ich mich gefragt, hast du denn teilweise parallel an beiden Büchern geschrieben oder warst du dann tatsächlich super fleißig nach dem ersten Roman und das floss dir so einfach aus den Fingern? Oder also das fand ich schon sehr fix tatsächlich.
Ich hatte Vorlauf, also es war zwischen der Fertigstellung des ersten Romans und der Veröffentlichung war relativ viel Zeit, ich glaube fast ein Jahr. Mhm. Und in der Zeit habe ich auf jeden Fall, nicht gerade 22, war da nicht auch Corona dann schon? Auf jeden Fall hatte ich da auf jeden Fall ziemlich viel Zeit, dann schon am zweiten Roman zu arbeiten. Das heißt, es hat sich so überlappt. Und dann, ja, ich glaube am Ende waren es 3 Jahre bestimmt, die ich an dem zweiten Roman auch gearbeitet habe. Ich bin nicht super schnell, glaube ich. Was ich schon meinte, also ich glaube, es sind 220 Seiten jetzt der Furchen und Dellen. Es waren bestimmt 500 Seiten, die ich geschrieben habe, die ich dann wieder immer rausweise. Und es ist häufig auch so, ich schreibe an der Szene und ich weiß genau, die wird nicht ins Buch kommen, also die wird nicht bleiben im Text. Und ich muss sie aber trotzdem weiter zu Ende formulieren für mich, einfach nur, um sie dann zur Seite zu packen, um zu wissen, da ist sie jetzt und sie ist jetzt gespeichert und ich kann darauf zurückgreifen, sie ist in meinem Kopf jetzt gespeichert. Und dann kann ich erst weitermachen. Und wie gesagt, ich würde gerne so ein bisschen energiesparender arbeiten können, aber zeitsparender, aber es ist meine Form einfach.
Mhm. Darf man denn an der Stelle schon fragen, ob es ein aktuelles Projekt gibt, in das du gerade deine Energie steckst?
Gibt es. Und wie gesagt, ich habe eigentlich mir vorgenommen, ich plotte das vorher jetzt alles komplett durch und mach mir Karteikarten und häng die auf und muss da nur noch daran entlang schreiben. Und jetzt hat sich allein schon, ich glaube, während ich schreibe, ändert sich der Plot wieder permanent. Also ich funktioniere einfach nicht so. Und ich meine, ich glaube, also die Figuren bleiben, die Themen bleiben und die grobe Struktur bleibt natürlich, aber alles andere ist variabel. Und ich glaube, ich funktioniere einfach so. Es ist auch weiß ich nicht, wenn ich mir ein Regal baue, ich mache mir keine Zeichnung vorher, ich säge das zurecht und dann gucke ich, oh nee, das ist ja irgendwie mit dem Ast doch, das wäre ja nett. Und dann baue ich so lange dran rum, bis ich am Ende irgendwas anderes habe, was ich aber dann trotzdem mag. Aber ich glaube, so der Prozess ist häufig für mich genauso wichtig wie das Resultat. Und ich bin zum Beispiel auch keine Schachspielerin. Also dieses 25 Schritte im Voraus denken liegt mir nicht.
Vollkommen nachvollziehbar. Ja, Mensch, das ist ja ein schöner Schulterschluss auch zum Anfang. Da haben wir mit dem Prozess des Schreibens angefangen. Damit enden wir auch. Und ja, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann habe ich es Leuten hören, dass du wieder auf Lesereise gehst jetzt im April. Wo kann man dich denn so erleben? Vielleicht sind einige unserer HörerInnen ja vor Ort und können mal vorbeischauen. Wo kann man dich denn erleben?
Also unter anderem bin ich in Hamburg im 213 Buchladen, in Flensburg in der Karl von Ossetzky Buchhandlung, in Erlangen im E-Werk und in Osnabrück in der Buchhandlung zur Heide. Und genau, noch so ein paar Termine, noch so ein bisschen offen sind.
Genau, also da kommt vielleicht noch was dazu. Deswegen schaut doch gerne mal auf dem Instagram von Ela Meyer gerne vorbei oder auch, ich weiß gar nicht, hast du eigentlich eine Webseite?
Doch, genau.
Klar.
Ja, ela-meyer.de.
Genau, also Schaut da gerne vorbei für die anstehenden Termine. Ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen Dank, liebe Ela, dass du uns von deinem Roman erzählt hast, uns auf unsere Fragen geantwortet hast. Und ja, wir sind natürlich mega gespannt auf das nächste Werk, was das sein wird. Und bis dahin wünschen wir dir alles Gute und freuen uns jetzt schon auf die nächste Autorin. Sarah, wer wird es denn im April bei uns werden? Kannst du uns dazu schon was sagen?
Ja, das kann ich. Wir bleiben in der Heutezeit. Das Debüt, der Debütroman der Autorin erschien 2011. Und sie ist dir und mir, Marianne, geografisch sehr nahe.
Aha, okay.
Das schränkt es jetzt schon ganz schön stark ein. Ja, genau.
Also vielleicht ja, noch ja, als kleinen Tipp, darf ich Leipzig nennen, dass sie vielleicht hier, oder ist das zu eng
geografisch? Kannst du gerne machen. Ich glaube, die meisten, die uns hören, wissen auch, dass wir hier angesiedelt sind. Ab dem passt ja jetzt auch gerade zur Buchmesse wieder ganz gut.
Super.
Ja, auch von mir nochmal riesigen Dank an dich, liebe Ela. Ich finde es immer besonders spannend, auch so Einblicke in das Schreiben, in den Schaffungsprozess zu bekommen. Total toll. Ich war vorher ein bisschen aufgeregt, so. Man will sich ja dann auch nicht zum Eimer machen, wenn man schon mal einen Promi-Gast da hat. Und ich fand das super sympathisch mit dir. Hat total große Freude gemacht und vielen, vielen Dank an dich.
Ja, von mir auch nochmal super vielen Dank. Das hat total Spaß gemacht. Und ja, die Fragen fand ich total spannend. Ich habe mich total wohl gefühlt und finde euren Podcast total spannend. Also echt tolle Autorin und toll, dass ihr die Sichtbarkeit von Autorinnen dadurch auch nochmal erhöht. Echt sehr, sehr schön. Vielen Dank an euch.
Ja, und in diesem Sinne, damit machen wir doch nächstes Mal weiter. Und bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Bis dahin, eure Marianne.
Und eure Sarah. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.